Hallo und herzlich willkommen zum Product Engineering Podcast. Heute geht es um das Thema Ökodesign und mein Gast ist Professor Dr. Danilo Beuche, CEO von Pure Systems und inzwischen Vice President Strategy and Go-to-Market bei PTC. Er erklärt uns, wie Product Line Engineering dabei hilft, auf der einen Seite durch die modulare Gestaltung von Produkten die Wiederverwendung von Teilen zu erhöhen und auf der anderen Seite die Nutzungsdauer zu verlängern. Jetzt geht's ins Gespräch. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen im Product Engineering Podcast, heute mit Professor Dr. Danilo Beuche. Hallo.
Hallo, Gregor.
Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Könntest du dich einmal unseren HörerInnen vorstellen und auch die Firma Pure Systems?
Gerne. Erstmal zu meiner Person. Mein Name ist Danilo Beuche. Ich bin seit vielen Jahren im Bereich Software und Product Lines unterwegs und habe vor mehr als 22 Jahren eine Firma gegründet namens Pure Systems, die, und das ist vielleicht für den einen oder anderen neu, die uns schon kennen, seit kurzem zur Firma PTC gehört, genauer gesagt seit Oktober. Pure Systems hat sich in den 22 Jahren vollständig dem Thema Product Line Engineering verschrieben. Und ich freue mich, dass wir heute in dem Podcast darüber reden können, wie das Thema Product Line Engineering mit Ökodesign, Nachhaltigkeit und so weiter zusammenzubringen ist. Software und Ökologie wird ja nicht immer zwingend direkt miteinander verbunden.
Das stimmt, obwohl es natürlich einen großen Einfluss hast, wie du uns heute erklären wirst.
Ich hoffe. Ja, darf ich noch ein Wort zu meiner Person sagen? Ich glaube, das habe ich, also für die, die sozusagen sich fragen, wer ist das jetzt, der hier ist. Mein Hintergrund ist eben Informatik, habe ich studiert, habe in dem Bereich auch promoviert und bin hauptberuflich CEO gewesen von Pure Systems, jetzt Vice President Strategy und Go-to-Marketing im Bereich Product Line Engineering, Application Lifecycle Management bei PTC und habe auch die Ehre, als Honorarprofessor an der Universität Leipzig mit Studierenden arbeiten zu dürfen.
Ja, schön.
Genau.
Sehr schön. Welche Fächer lehrst du dort?
Software Engineering. Also ist interessanterweise, und das ist vielleicht auch wichtig, im Bereich Wirtschaftswissenschaften, also für angehende Wirtschaftsinformatikerinnen und Informatiker, wo es ja genau um das, worüber wir heute auch reden werden, geht, wie verbinde ich Wirtschaft, Informatik und Gesellschaft sozusagen miteinander.
Ja, spannend. Ja, wie verbinde ich das denn? Also wie siehst du das Thema Ökodesign?
Ja, Ökodesign die Entwicklung von Produkten, die ökologischen Aspekten besser genügen als frühere Generationen von Produkten, muss man ja sagen, ne, darum geht es ja, ist für mich eben genau die eine der Fragestellungen der aktuellen Zeit, wo man halt versucht, Entwicklungen, die aus meiner Sicht auch oder aus uns aus vieler Sicht in die falsche Richtung gegangen sind, die uns bezüglich Klima und so weiter in die Position gebracht haben, in der wir jetzt sind, dort besser zu werden. Perfekt werden wir nicht werden, dann dürften wir, glaube ich, nicht mehr entwickeln. Aber wir haben ja Ziele, die wir erreichen wollen. Und da ist es eben wichtig, diesen Aspekt stärker zu betonen, nachdem wir sozusagen schneller, höher, weiter haben wir alles schon. Aber das bringt uns am Ende ja nicht weiter. Deswegen ist das sozusagen wirklich das Anliegen, zu schauen, wie an jeder Stelle, auch an denen, wo es vielleicht nicht so offensichtlich ist, man darüber nachdenken kann, was kann man dazu beitragen, was sollte sowohl wir als Hersteller von Werkzeugen, ja, muss man dazu sagen, Pure Systems stellt Werkzeuge fürs Product Line Engineering her, die Kunden dann nutzen, um Produkte zu entwickeln, was kann man da tun auf der Werkzeugseite und was müssen auch unsere Kunden, also die Entwickler von Produkten eigentlich tun und was hindert sie vielleicht auch daran, ökologischer zu arbeiten als früher. Dazu muss man natürlich fragen, was heißt das eigentlich im Produkt? Ne? Also man muss beim Produkt anfangen und sich dann rückwärts sozusagen durcharbeiten.
Klar, aber den Aspekt, den du gerade genannt hast, fand ich total spannend, dass du sagst,
Nee, der Fokus liegt nicht nur darauf, dass wir unser Produkt verbessern, sondern dass wir auch unseren Kunden helfen, ihre Produkte zu verbessern. Habe ich dich da gerade richtig verstanden?
Natürlich, also es geht ja, wie gesagt, wir als Werkzeughersteller von Engineering-Werkzeugen bei Pure Systems sind ja am Ende nur bestellen eine Plattform bereit oder eine Technologie bereit, die dann genutzt werden kann, um ökologisch zu arbeiten. Was nicht heißt, dass wir sozusagen bei Pure Systems und bei PTC nicht gucken, dass wir unsere Dinge nicht auch nachhaltig und so weiter machen. Aber das ist ja am Ende sozusagen, sag ich mal, das ist das, was wir im Mikroskopischen in unseren Unternehmen machen, was auch sehr wichtig ist, keine Frage. Aber der größere Hebel ist ja zu sagen, die unsere Produkte anwenden, wie kommen die dahin? Können die das nutzen, um nachhaltigere Produkte in den Markt zu bringen, was am Ende dann für uns alle positive Effekte haben sollte.
Ja, was siehst du denn da als die größten Treiber Richtung Ökodesign? Geht es hauptsächlich um CO2-Fußabdruckreduktion oder auch um Einsatz von Materialien oder was? Welche Themen siehst du da?
Es gibt, denke ich, einiges. Also es ist ja keine ganz einfache Geschichte. Auf der einen Seite muss man halt schauen, wie kann ich, wenn ich Dinge produziere, möglichst wenig CO2 verbrauchen. Ja. Mhm. Da geht es um, welche Materialien setze ich ein und so weiter und so fort. Und setze ich möglichst wenig davon ein, ja, wenn ich schon was, sag ich mal, herausfordernde Materialien verwende, wie kann ich möglichst wenig davon verwenden? Das kennen wir ja alle, ne? Recycling von Metallen, die sozusagen sehr schlecht oder sehr unter sehr ungünstigen Bedingungen zu gewinnen sind, dann doch lieber die man schon benutzt hat, wieder zu verwenden. All diese Dinge, das ist, sage ich mal, eine der wichtigen Komponenten. Die andere ist aber eben gerade bei der Nachhaltigkeit auch, wie kann ich vermeiden, dass ich überhaupt neue Produkte brauche, um zum Beispiel weitergehende Funktionen zu haben, die ich mir wünsche, wo ich mir normalerweise ein neues Produkt kaufen würde, kann ich nicht bestehende Produkte weiter nutzen. Mhm.
Ja. 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 Ja, Nutzungsdauern verlängern, ja, auf jeden Fall.
Da gibt es zwei Klassen von Produkten. Es gibt viele Produkte, die verändern sich nicht. Wenn ich jetzt, sage ich mal, Haushaltsgegenstände habe, einen Teller, der darf einfach nicht kaputt gehen. Ne? Ja, der behält seine Funktion. Ja. Wir aber leben ja auch in einer Welt, in der es viele spannende Produkte gibt, die sich auch ständig verändern und wo wir auch sagen, ich hätte gerne das Neueste, Schnellste, Größte. Ja? Aber muss ich dazu ein neues Gerät kaufen? Das Alte, das 90% davon konnte, wegwerfen oder sozusagen oder kann ich nicht das, warum kann ich nicht das, was ich schon habe, dazu bringen, auch die neuen Dinge zu tun, die neue Anwendung laufen zu lassen. Ja, das sind dann, da muss man sich fragen, wofür geben wir unser Geld aus, ne? Als Kunden, als Menschen. Viel geht in Dinge, die wir unbedingt brauchen und die sich auch nicht so stark verändern, wo auch Nachhaltigkeit wichtig ist, Lebensmittel und so weiter. Aber wir geben sie auch für Dinge aus wie Smartphones, Autos, Konsumgüter. Und da wird es dann halt spannend. Ne? Brauche ich den neuen Fernseher? Ja. Brauche ich ein neues Telefon?
Klar.
Und an der Stelle.
Ja. Ich fand das Thema ganz spannend, dass sich die Produkte weiterentwickeln, um dann neue Funktionalität bieten zu können, die sich die Menschen wünschen.
Ja, ne, schau dir das doch an, wenn du sagst, ich habe mein Handy. Wie lange benutzt du dein Handy?
Ich habe tatsächlich ein Refurbished gekauft das letzte Mal. Und genau aus dem Gedanken, dass es quasi für mich ausreicht. Ich habe das jetzt seit einem knappen Jahr, aber ich plane, das noch eine ganze Weile zu verwenden, weil es für mich wirklich aktuell völlig
ausreicht. Genau. Bis zu dem Punkt, wo dann die Apps, nicht die Apps, die du auch wirklich brauchst. Ich rede jetzt nicht von den Apps, wo du sagst, okay, ist vielleicht ganz lustig, ja. Irgendwann stellst du fest, du kannst, die App sagt, ich will auf diesem Betriebssystem nicht mehr funktionieren. Ja, das ist ja gar nicht so sehr, dass du sagst, mein Handy ist zu langsam. Der Punkt ist wahrscheinlich gar nicht so relevant, aber wenn das alte Telefon sagt, die App darfst du nicht mehr laden, deine Software ist zu alt dafür, dann sagst du, ja, jetzt ist der Moment, wenn ich nicht mehr in der Bahn bezahlen kann oder und so weiter, und die sagen, das ist nicht mehr sicher, das ist dann die andere Komponente, wo man sagt, hey, ja, und dann sage ich, das sind die Dinge, wo man sich jetzt früher vielleicht wenig Gedanken gemacht hat, die uns aber jetzt doch, glaube ich, stark betreffen. Ich frage nur, wer hat wie viele Handys in der Schublade?
Ja, da liegen noch einige.
Und das liegt nicht nur daran, dass der Akku fest eingebaut ist, ja. Was ja auch ein Thema ist im Ökodesign, ne? Also es ist ja ein ganzheitliches Ding, wo wir jetzt auch mal reden müssen, wo wir auch, glaube ich, nochmal irgendwann drauf kommen. Das ist ja nicht nur, es gibt ja verschiedene Aspekte beim Ökodesign. Einer ist zu sagen, ist es wirtschaftlich im Sinne von, sozusagen, kann ich als Hersteller von Produkten davon profitieren? Da sollten wir mal drüber reden. Die andere Seite ist eben halt auch zu sagen, welche äußeren Faktoren zwingen mich vielleicht dazu, als Hersteller von Produkten Ökodesign-Prinzipien anzuwenden? Und das ist ja eine Mischung, die Welt derzeit ist eine Mischung aus beiden. Ne? Du hast auf der einen Seite Gesetzgeber, die sagen, du musst. Wir entsinnen uns eben, du hast CO2 angesprochen, ja, es gibt CO2-Grenzwerte für bestimmte Produktkategorien, die musst du auch nachweisen als Hersteller, dass du das einhalten kannst. Du hast Vorschriften, die sehr stark ins Design eingreifen, wie zum Beispiel die Frage des Steckers an Geräten durch die EU. Ne? Wir wissen alle, Apple hat klein beigegeben am Ende. Wir haben jetzt auf den neuen Geräten überall USB-C, damit es überall der gleiche Stecker, überall das gleiche Netzteil ist. Ich habe keine Ahnung, wie viel das tatsächlich sozusagen beiträgt, aber es ist definitiv nicht nur nachhaltig. Hier kann man auch feststellen, dass ich persönlich sage, das ist super, weil ich habe da nur noch einen Stecker für alles. Und das hat sozusagen, Ökodesign kann auch mal die Bequemlichkeit erhöhen. Ne?
Definitiv. Es sollte nur nicht dazu führen, dass man sich jetzt unbedingt das neue iPhone kauft, damit man nur noch einen Stecker hat.
Okay, ja. Oder zu sagen, das ist das letzte iPhone, das ich mir kaufe, weil den Stecker werde ich die nächsten 10 Jahre haben. Ja, also jeder, wenn man Apple fragt, wird man sicherlich das hören. Ist aber eine ernste Sache. Natürlich kann man eben auch durch Regeln, die dem Ökodesign dienen, vielleicht auch den gegenteiligen Effekt erzielen, weil man eben Leute zwingt zu sagen, hey, das ist jetzt nicht mehr gut. Aber auf der Software-Seite ist das eben ein, sag ich mal, weicheres Thema. Ne? Denn klar, da haben wir viel mehr Spielräume in gewisser Weise heutzutage. Ich muss mal überlegen, wir hatten die Hardware-Seite haben wir gemacht, jetzt wir können eben und die Regeln sozusagen, die EU ist da, denke ich, ein Vorreiter für solche Sachen, muss man einfach klar sagen, die dann eben viele Dinge aus der Hardware-Sicht vorschreibt, aber, und das ist das Spannende, eben halt inzwischen auch sich darüber Gedanken gemacht hat, ist die Software nicht auch ein Faktor, über den wir reden müssen, ne? Reden wir nur über Hardware, da gibt es ja inzwischen auch Gedanken, dass die, also das muss man jetzt so sagen, die EU diskutiert intensiv darüber, wie man die Rolle der Software in Bezug auf Software-Updates und so weiter auch den Herstellern Regeln auferlegt und sagt, ihr könnt nicht einfach sagen, hey, ist vorbei, nach einem Jahr machen wir keine Updates mehr, sondern dass, wenn man Produkte halt in bestimmten Märkten, hier in dem Fall EU, vertreiben will, dass man halt auch sich überlegt, wie kann ich wie lange muss eigentlich so ein Produkt mit der Software am Leben erhalten werden. Ne? Und das hat natürlich eine ganz starke Rückwirkung auf das Design des Produktes im Sinne von Software-Design, weil das für Hersteller von Software eine ganz andere Herausforderung ist als, sag ich mal, oder von Systemen, die auch sehr viel Software haben, wie ein Smartphone, wie eigentlich alles, was wir heutzutage an schicken Geräten mit kleinen Knöpfen haben. Ne? Auch der Audioverstärker ist ja inzwischen ein Computer mit ein bisschen außenrum. Wie man auch lernen konnte, dass, wenn man es falsch macht, dann funktionieren bestimmte neue Standards nicht und so weiter. Das sind alles spannende Dinge, mit denen sich diejenigen, die Software in ihren Produkten integrieren müssen, auch überlegen müssen, wie spielt das zusammen mit einer Nachhaltigkeit. Die heißt, ein Produkt muss über N Jahre weiter funktionieren. Ne? Und da kommen wir halt eben, denke ich mal, da schließt sich jetzt ein bisschen der Kreis und sagt, was macht denn eigentlich Pure Systems? Ne? Was ist Product Line Engineering und wie spielt das jetzt, wie unterstützt das solche Dinge? Ne? Ich kann die Wiederverwendung von Hardware, denke ich, ist ein Thema im Ökodesign, das ist auch schon viel durchdiskutiert und relativ gut verstanden. dass man halt eben die richtigen Materialien einsetzen muss, sich den vollen CO2-Footprint. Mhm. Aber die Frage, wie trägt die Software dabei, ist eigentlich eine Frage, die, glaube ich, noch nicht so intensiv diskutiert wird, insbesondere bei solchen Systemen. Mhm. Ne? Deswegen gucken wir mal, was wäre da die Herausforderung, ist die spannende Frage. Mhm.
Was sind denn da die größten Hebel, über die die Software quasi den Fußabdruck steuert? Also einmal hast du schon genannt Obsoleszenz. Das zweite, was ich mir vorstellen kann, ist quasi benötigte Rechenpower und Speicherkapazitäten. Was wären denn sonst noch Hebel, die du siehst?
Ja, also die Obsoleszenz ist, denke ich, einer der wichtigsten Faktoren hier. Die Rechenleistung spielt natürlich stark mit der Hardwareentwicklung zusammen. Hier haben wir natürlich das Ding, dass die Prozessoren, wenn sie schneller werden, also die Weiterentwicklung der Halbleitertechnik führt im Regelfall dazu, dass der Hersteller eine Wahl hat zwischen effizienter und schneller. Ja. Und ich kann halt meine Prozessoren so machen, dass sie bei gleicher Leistungsaufnahme schneller rechnen mit der neuen Technologie oder bei verringerter Leistungsaufnahme, quasi die gleiche Leistung bringen oder irgendwas dazwischen. Mhm. Und je komplexer die Hardware-Architekturen werden, desto mehr spielt die Software tatsächlich, und das sind jetzt Algorithmen, die sich damit beschäftigen, eine Rolle, wie kann ich aus den Möglichkeiten, die Hardware mir bietet, um energiesparend zu arbeiten, tatsächlich auch den Benefit sozusagen ziehen, sodass ich die Quadratur des Kreises schaffe. Also mehr Leistung bei weniger Energieverbrauch und trotzdem, ja, sozusagen, ja. Also die neueste KI-Anwendung läuft da drauf, verbraucht nicht Ressourcen. Das kennen wir alle, denke ich mal, wo Software dann in Hardware übergeht, bei den ganzen Videodecodern. Ich weiß nicht, das ist ja so eine Sache. Ich kann das in Software machen, verbraucht aber normalerweise auf so einem normalen Prozessor sehr viel Rechenleistung, ist sehr energieineffizient, aber flexibel. Ja, wenn man sich einigt auf die Codecs, kann man auch eine Hardware bauen, die das sehr effizient kann. Und dadurch spart man halt sehr viel Energie, wenn die Handys eben den Codec von YouTube können oder YouTube den verwendet, den die Handys haben. Das kann man auch sehen, wie man will. Der Service Provider, der solche Services bereitstellt, hat da natürlich auch eine wichtige Rolle, wenn der sagt, wir werfen quasi die Algorithmen, die auf alter Hardware gut gelaufen sind, raus, um noch ein Quäntchen mehr Videoqualität zu haben. Das ist ökologisch möglicherweise eine Sauerei. Man kann nicht nur die Hersteller von Geräten verhaften, es ist eigentlich das ganze Ecosystem, also die ganze Plattform muss man betrachten, die Service Provider, die eben dann auch mit drinne sind. Das ist spannend. Ich weiß noch nicht, ob die EU das schon bedacht hat, dass es ja dann eine Wechselwirkung gibt zwischen den Herstellern der Geräte und denen, die die Services providen, denn Google stellt zwar auch ein paar Handys her, aber die meisten Handys werden ja von anderen hergestellt, die dann mit YouTube zum Beispiel laufen. Ne? Vielleicht in einem gesamtheitlichen Betrachtung müsste man bei Ökodesign auch sagen, sind ja alle irgendwie im Boot. Ne? Und gerade, du hast es ja angesprochen, die Energie wird ja nicht an den Handys verheizt, sondern... in den Rechenzentren, die dann unsere YouTube-Videos ausspielen, die die Mining betreiben müssen und. Ja. Leider kenne ich keine Statistik, muss ich dazu sagen. Das wäre sehr spannend zu sagen. Wie viel Energie wird auf den Endgeräten verbraucht? Wie viel wird in den Rechenzentren tatsächlich verbraucht? Wie ist das Verhältnis? Die Rechenzentren sind irre.
Definitiv.
Worüber wir normalerweise reden, ist natürlich, wir gucken uns ein Gerät an und man überlegt sich, wie kann man das sozusagen in der Welt, in der es lebt, energieeffizienter machen. Man muss es aber dann am Ende noch größer sehen.
Und dabei unterstützt ihr mit Pure Systems und Product Line Engineering. Hast du gesagt,
dazu richtig?
Kannst du uns kurz irgendwie vielleicht ein, zwei Worte zu Line Engineering sagen und dann überleiten, wie ihr den Unternehmen
dabei helft? Was ist Product Line Engineering, ist die spannende Frage. Ne? Im Prinzip was ganz Einfaches, ich entwickle eine Menge von ähnlichen Produkten, als wären sie ein Produkt, und bin in der Lage, aus den Bestandteilen sozusagen verschiedene Produkte zusammenzusetzen. Ne? Also man kann sagen Plattformen oder Baukasten, die Modularität. Ich kann halt vom High-End-Telefon, wenn man mal sozusagen bis zum, sag ich mal, weniger leistungsfähigen Telefon verschiedene Sachen bauen. Das sieht man bei Autos. In der Hardware kann man das sehr, sehr deutlich sehen. Bei der Software ist das aber auch so. Ich muss mir überlegen, bei softwareintensiven Systemen muss die Software zur Hardware passen. Ich kann nicht quasi, ne, also wir hatten das Beispiel mit den Codecs, wenn die Hardware bestimmte Funktionen hat, dann möchte ich die ausnutzen können. Wenn nicht, muss ich sie durch entsprechende Softwarekomponenten anders realisieren oder ich biete sie gar nicht an. Ne, es gibt ja auch Marktentscheidungen, sagen, bestimmte Geräte haben bestimmte Eigenschaften, die rein durch Software realisiert sind und andere haben es nicht. Und all das führt dazu, dass ich nicht im Regelfall bei der Software nicht eine Software habe, die überall drauf gespielt wird, sondern Software, die muss berücksichtigen, dass ich verschiedene Produkte damit machen möchte, muss. Und bei Product Line Engineering ist eben nicht nur dieser Baukasten, sondern die Frage, wie kommt man dazu, dass man einen guten Baukasten hat? Wie schafft man es, dass der Baukasten auch über eine lange Zeit genutzt werden kann. Einmal sozusagen den Baukasten bauen und dann immer wieder neu zusammensetzen. Ein bisschen wie bei Lego, ja, wenn man sagt, ich kaufe mir hier so einen Baukasten und da sind viele Steine drin, ich setze sie immer wieder neu zusammen. Das ist eine Analogie, die gerne verwendet wird, die ist aber falsch. Mhm. Weil die Lego-Steine verändern sich nicht. Die müssen sich auch nicht verändern. Ich kann nur das bauen, was mit den Steinen zu dem Zeitpunkt, als die Kollegen es entwickelt haben und Kolleginnen und in den Kasten gepackt haben, was ich mir gekauft habe. Das ist es. Ich kann den Lego-Stein nachträglich nicht mehr verändern. Bei Software sieht es aber anders aus. Ja, ein Stein verliert seine Funktion, seine Wagen oder seine Nützlichkeit, zum Beispiel, wenn ich Sicherheitsupdates machen muss. Ja, also die Komponente funktioniert vielleicht noch, aber ist nicht mehr sicher zu nutzen. Damit ist dieser Baustein, den ich da reingepackt habe, ja irgendwo ist quasi nicht mehr für mich nutzbar, weil die Regeln mir das zum Beispiel verbieten. Mhm. Ich sage, ich darf keine unsicheren Produkte machen, die Kunden wollen das vielleicht auch nicht. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die das nicht wollen. Ja? Also kann ich den nicht mehr verwenden, also muss ich ihn anpassen. Und das ist ein permanenter, durchgehender Prozess, der über die gesamte Lebenszeit, die ich meinen Produkten gönnen muss. Warum? Weil der Markt es zum Beispiel verlangt, weil ich nachhaltiger sein will. Ne? Möchte ich halt eben meine Produkte für 10 Jahre unterstützen, dann muss ich mir auch überlegen, wie kriege ich diese Probleme für 10 Jahre gelöst. Ich baue mir die aus einem Baukasten. Wenn ich sie aktualisieren möchte, kann ich jedes einzelne Produkt anfassen, an jedem Steinchen, an dem Lego-Steinchen feilen oder ich verändere meinen Baukasten und baue sie automatisiert wieder neu zusammen und gebe es dann quasi da, wo der Baustein benutzt wurde, in allen Produkten, ich bin in der Lage, das effizient auszutauschen. Und dadurch sozusagen, das ist der Grundgedanke an Product Line Engineering, das möglich zu machen, dass das effizient für die solche Produkte mit auf Basis von Baukästen, Plattformen entwickeln wollen, dass sie eine Handhabe haben, das zu steuern. Mhm. Denn so einfach, wenn man das so sozusagen naiv macht, funktioniert das natürlich nicht. Hat man Chaos, Wildwuchs. Und dazu braucht man eine Methode, die im Übrigen, das Product Line Engineering ist jetzt keine Erfindung von uns oder von heute, sondern die inzwischen so reif ist, dass es sogar ISO-Standards gibt, die das beschreiben, wie man das macht. Es gibt eine ganze Serie davon. Ich lege denen, die sich dafür interessieren, mal ISO 26580 zum Feature-Based Product Line Engineering ans Herz, zu der ich auch mit beigetragen habe, die halt beschreibt, wie man heutzutage Product Line Engineering, sag ich mal, als Best Practice in der Industrie einsetzen kann. Um das klar zu sagen, ein ISO-Standard dokumentiert den Stand sozusagen der Technik und versucht halt quasi da eine gemeinsame Sprache reinzubringen. Das macht man nicht, bevor man weiß, was man tut, ne? Sondern das ist halt schon wirklich eine Zusammenfassung von den Dingen, die Industrie auch für wichtig erachtet, wo es hilft, dass wir das in den Standard packen. Das ist also eine ganz spannende Geschichte. Das heißt, man hat eine Methodik, die einem hilft, langfristig Wiederverwendung und Nutzung von und Anpassung der Software sozusagen zu steuern und eine Vielzahl von Produkten aus einem Baukasten bauen zu können.
Ja, spannend. Also die ISO werden wir auf jeden Fall verlinken. Dann können sich die HörerInnen da nochmal anschauen, was der Stand der Technik ist. Und genau, ihr, das hast du gerade gesagt, ihr helft quasi Unternehmen dann dabei, diese Bausteine zu definieren, zu verwalten, weiterzuentwickeln oder was ist eure
Unsere Rolle ist dabei, da ist das Spannende, genau um auf den Standard wieder zurückzukommen, wir liefern die zentrale Produktkomponente, um Product Line Engineering entsprechend diesem Standard umsetzen zu können, den sogenannten Product Line Engineering Factory Configurator. Purveyance ist ein Tool, das ich eben benutzen kann, um in meinem gesamten Engineering Cycle, wo ich ja von Anforderungen über Modelle, die meine Softwarearchitektur beschreiben, hin zum Code, auch zur Verlinkung zur Hardware, das alles dokumentiere. Und wenn ich Baukästen habe, muss ich das Baukastenprinzip, da jeder meiner Bausteine ja quasi auch darin dokumentiert ist und anpassbar sein muss und das alles auch zusammenspielen muss, wird das natürlich digital vernetzt. Ja, das macht man ja nicht einfach auf Papier. Und ich muss halt den Einfluss von den Features, also ich habe ein Feature, das ist dokumentiert, das hat Einfluss auf bestimmte Komponenten, wie wo ist der, wie schalte ich das an und ab in den Anforderungen, dass ich die Anforderungen sehe, wenn dieses Feature zum Beispiel nicht da ist, verändern die sich. All diese Wirkmechanismen in den verschiedenen Engineering-Tools umzusetzen und zu steuern, dafür wird Purveyance eingesetzt. Auch die Tests zum Beispiel anzupassen, ne? Eine Funktionalität ist in einem Produktausprägung nicht vorhanden. Ja, dann kann ich das natürlich nicht testen, sondern dann möchte ich testen, dass ich das nicht habe. Ja, das weiß ich, das ist immer wieder so. Das wiederholt sich auch. Ne? Denn wenn ich diese Funktion nicht in einem Produktausprägung habe, dann muss ich auch nicht testen. Dieses Wissen muss irgendwo abgelegt sein. Ne? In der Anforderung ist es dann nicht da. Im Test darf es nicht da sein. Im Code sollte es auch nicht vorhanden sein oder abgeschaltet werden. Ja, und so weiter. Und ich kann sogar testen, ob das zum Beispiel nicht geht. Das hängt davon ab, was ich erreichen möchte, weil bestimmte Funktionen sind zum Beispiel, wenn wir jetzt über Länder reden, gar nicht erlaubt. Ja, es gibt nicht nur das Ökodesign, sondern man muss halt auch Regularien beachten, die auch noch andere Quellen haben, wie zum Beispiel, Altersüberprüfung kennt jeder, ne? In Deutschland ist 16 Jahre sozusagen so eine magische Grenze für Kinder. In den USA sind es 13. Ja, muss zumindest eine andere Zahl stehen. Ja. Und was ich darf und was ich nicht darf, unterscheidet sich in der Software dann zum Beispiel auch, ne? Welche Fragen ich stellen muss und so weiter. Und das habe ich natürlich nicht nur bei solchen Dingen, sondern bei vielen anderen. Und dann sind das halt viele, viele Schalter, wo ich wissen muss, wie ist mein Produkt für einen Markt, für eine Aufgabe, für ein sozusagen Range, in dem ich das platzieren möchte, zu konfigurieren. Und das sollte natürlich möglichst effizient sein. Und Hardware ist die eine Seite, aber viel wird eben über wird eben auch über Software geleistet, ja, was an Funktionalität da ist. Das wird immer stärker. Ja. Denn die Hardware ist so leistungsfähig, dass sie eigentlich alles könnte. Ich muss mir trotzdem überlegen, wie ich Produkte differenziere. Das ist immer. Glaubt jeder, dass es einfach über Software ist? Ist es aber nicht, weil ich trotzdem, und da kommen wir wieder zurück, die Schleife zur Nachhaltigkeit. Ne? Was hat das mit Nachhaltigkeit zu tun? Gerade das Langlebige beim Product Line Engineering ist darauf abgezielt, einen Baukasten lange weiterzuentwickeln. Und die ersten Gedanken 20, 30 Jahre waren halt hauptsächlich neue Produkte möglichst schnell machen zu können. Aber es hat sich schnell herausgestellt, dass ein wesentlicher Effekt ist auch, ich kann auch alte mit Product Line Engineering, das sich eben um die Familie, sozusagen den Baukasten als Ganzes kümmert, kann ich natürlich auch alte Produkte immer wieder mit nach Veränderungen effizient quasi auf den aktuellen Stand bringen, ohne dass ich neue Funktionen, das kann neue Funktionen einbauen, wenn ich das möchte, weil ich kann in unserem Werkzeug schaltet man ein Feature an, dann sehe ich, was das für ein altes Produkt bedeutet, oder ich lasse es so, aber nutze die neueste Software, ja, und liefere die auch mit aus und muss aber nicht in 20 Produkten programmieren, sondern einmal den Baukasten sozusagen aktualisieren und dann in einem automatisierten Prozess die Tests, die Software-Konfiguration und so weiter zu erledigen, die dann auch gegebenenfalls, wenn die Hardware auch angepasst wurde, zum Beispiel, weil bestimmte Komponenten raus waren, dann auch noch weiterwirkt. Und sodass ich in der Lage bin, durch die Software effizienter, länger am Leben zu erhalten. Ja. Mhm. Und da sind wir dann bei, da kommen wir dann zurück zur Nachhaltigkeit. Ne? Ich kann dadurch, als Hersteller, bin ich in der Lage, etwas zu machen, was mir vorher sehr schwer gefallen ist oder wo ich auch kein Interesse dran hatte. Mhm. Kann man jetzt so oder so sehen. Ja? Manche hatten, also Apple hatte zum Beispiel schon immer ein Interesse daran, dass die Produkte, die es macht, relativ langlebig sind. Ne? Mhm. Ohne dass sie jemals groß darüber geredet haben, wissen wir, dass man so ein iPhone, glaube ich, ganz gut 3, 4, 5 Jahre sozusagen werden die von der Software unterstützt und die sind dann auch sozusagen gut und dann sind sie, glaube ich, auch zu Ende geliebt. Ja, also da kann man sicherlich auch noch was machen, aber die waren ja waren dann durchaus ein Vorreiter, indem sie halt sich überlegt haben, wie kann ich das weiterentwickeln und manche neue Telefone haben auch neue Funktionen. Es ist nicht so, dass die alten, aber trotzdem haben sie das gleiche iOS, ich kann die gleichen Anwendungen laufen lassen, so sie nicht, sag ich mal, Hardware voraussetzen, die nicht in meinem alten Telefon nicht drin ist. Das geht natürlich nicht, ne?
Klar. Wobei sie natürlich auch den Vorteil haben, dass es so schön erklärt als Produktfamilie, dass das Apple die gesamte Produktfamilie aus Hardware und Software kontrolliert und genau weiß, welche Telefone da draußen sind, welche noch dazukommt. Das hat ja wahrscheinlich ein Android, hat dann ein deutlich größeres Problem. Da kann ja auch morgen ein neuer Hersteller aufploppen, der ein neues Telefon auf den Markt bringt, das dann auch auf dem Android quasi laufen muss. Gut, muss sich natürlich auch selber drum kümmern. Aber dann dort so eine Langlebigkeit hinzukriegen, siehst du das als größere Herausforderung oder wäre das theoretisch genauso möglich?
Es ist definitiv eine größere Herausforderung. Spannend ist hier zu betrachten, wer ist denn eigentlich, also wer hat denn hier den schwarzen Peter, ne, bei dieser Geschichte? Ja. Tatsächlich, das offene Ökosystem jedes offene Ökosystem hat da in gewisser Weise eine größere Herausforderung. Wir können uns aber angucken, wie es halt auch läuft. Wer gut ist, ist zum Beispiel Google. Klar, die haben es auch einfach, ja, weil die kontrollieren die, sag ich mal, Standard-Android-Software ganz gut und ihre Pixel haben jetzt inzwischen auch, glaube ich, Software-Updates für 5 Jahre, also nee, don't quote me, 5 Jahre, glaube ich, hat man Sicherheitsupdates jetzt drauf, wenn sie neu rauskommen, was da ich mal, glaube ich, schon besser ist als das, was früher war, wo man nach 2 Jahren quasi überhaupt nicht mehr konnte und gedacht hat, warum muss ich jetzt sozusagen mir ein neues Telefon kaufen? Und das haben sie als Wert erkannt, genauso übrigens Samsung, ne? Die da auch sehr, sehr sozusagen auch in der Midrange schon an, also Apple, fair enough, ist wirklich oben, ja, auch mit den Midrange- oder Low-End-Telefonen von Apple spielen definitiv in einer anderen Liga als das, wo zum Beispiel Samsung hingehen kann und wo Samsung auch eben die Herausforderung hat, die natürlich auch durch die Marktmacht, sag ich mal, relativ gut sind. Ja, natürlich. Was ist jetzt, aber ich war mal schwarzen Peter und das Problem ist, dass so ein Ökosystem wie Embedded Systeme gibt es eine ganz wichtige Komponente, die meisten gar nicht so beachten. Das sind nämlich die Hersteller der Systems on Chip, die quasi den Prozessor und die wesentlichen Hardware-Komponenten produzieren. Und die liefern nämlich wesentliche Komponenten der Software an die Handyhersteller zum Beispiel. Ne? Die sind also die, und wenn eine Firma wie Qualcomm, um sie mal zu nennen, kein Incentive hat, seine Software sozusagen, die Basissoftware, auf denen dann auch die ganzen Androids aufbauen, zu aktualisieren, sodass sie zum neuen Android passt für den Chip, weil sie lieber einen neuen Chip verkaufen wollen, was also für die, sie haben ja keinen Incentive sozusagen, das zu machen von sich aus, sondern die wollen ja einfach den nächsten Chip verkaufen. Die verdienen dann dem Chip, den sie schon verkauft haben, glaube ich, nichts mehr. Mhm. Ja, und da haben wir ein Problem. Ne? Und das trifft, darum will Apple zum Beispiel auch sehr stark eigene Chips haben, weil sie dann das auch eben voll kontrollieren können. Und für einen kleineren Hersteller ist das ein Problem, weil den großen, Qualcomm groß, ein Handyhersteller, der jetzt, sag ich mal, nur 1 Million Handys macht, klein, denke ich mal, für Qualcomm, da ist die Power anders. Und da sind wir dann wieder, glaube ich, auch bei Gesetzgebern, die sich auch mal überlegen müssen, wie entstehen denn heutzutage Produkte? Ist es fair sozusagen dem Markt das alles, oder wird das funktionieren, wenn wir das komplett dem Markt überlassen? Und was ist der Effekt davon? Oder wie zwingen wir sozusagen die wesentlichen Beteiligten, sich auch über Nachhaltigkeit Gedanken zu machen, die für uns als Menschen auf diesem Planeten sozusagen essentiell ist, weil da müssen wir besser werden, mhm. ja, sich aber nicht zwingend für jeden wirtschaftlich auszahlt, weil er sagt, wenn ich das machen würde, verschlechtere ich meine Position im Markt. Ja, und das ist nachvollziehbar. Das wird kein Unternehmen oder wenige Unternehmen werden freiwillig sich sozusagen schlechter am Markt positionieren, wenn sie sagen, dadurch verliere ich quasi meine Position im Markt und bin möglicherweise sozusagen Falle der Bedeutungslosigkeit anheim. Oder also, ne, das ist, und vor der Herausforderung steht eigentlich jedes Unternehmen. Und dem kann man tatsächlich auch mit Gesetzgebung entgegenwirken im Bereich Nachhaltigkeit. Ja. Oder auch an anderen Stellen macht man das ja auch, dem sozusagen dem Markt eine Richtung vorzugeben, sodass es wieder ein Markt bleibt und nicht sich in die falsche Richtung entwickelt. Funktioniert nicht immer.
Ja.
Möchte ich nicht behaupten.
Aber siehst du da funktionierende Modelle, die in einigen Märkten eben genau diese Incentives schaffen, dass zum Beispiel ein Qualcomm sagt, ich möchte meine Chips jetzt länger unterstützen? Also hast du da konkrete Lösungsmöglichkeiten oder so im Kopf?
Ja, wie gesagt, das eine ist, also einer der Aspekte, wo wir dafür werben, ist sich zu überlegen, was ist denn der Treiber, warum mache ich denn nicht zum Beispiel ein Software-Update, ne? Dazu muss es halt, wenn es zu teuer, zu aufwendig, zu kompliziert ist, es also einfacher ist, den anderen Weg zu gehen, einfach die neue Hardware sozusagen zu verwenden zum Beispiel. Wenn das billig wirtschaftlicher ist, dann ist schlecht. Also ist unser Ansatz zu sagen, überlegt euch, ob ihr mit Product Line Engine nicht in der Lage seid, solche Anpassungen sowohl für neue Hardware, wo ihr sozusagen, als auch für alte so kostengünstig zu machen, dass ihr das machen könnt. Und die andere ist natürlich klar, die Tatsache, dass man gezwungen wird zu sagen, ich muss bestimmte Minimalanforderungen erreichen im Markt. Ne? Und wir als Kunden profitieren am Ende des Tages auch davon. Und wir haben natürlich auch eine Möglichkeit, was zu machen. Das muss man auch sehen. Ne? Ich als Mensch würde mir, wenn ich die Wahl habe zwischen einem Produkt, was genauso gut ist, aber nachhaltiger ist und nicht wesentlich teurer oder eben den gleichen Preis hat oder vielleicht sogar günstiger ist, naja, für welches würde ich mich dann entscheiden?
Klar. Ja,
das ist halt, das muss aber, die Wahl muss ich halt haben. Die muss auch, und ich sehe das schon, dass die großen Hersteller von Mobiltelefonen das zu einem großen Teil auch erkannt haben, dass es zumindest die Trends gibt. Selbst Mobiltelefone gibt es viele Daten, da weiß man, dass die Nutzungsdauer von Telefonen nach oben geht, weil schlicht und ergreifend die Leistung im Überfluss vorhanden ist. Ja, aber die Software muss halt mitspielen. Ne? Ein Telefon, was Leistung im Überfluss hat, aber unsicher zu benutzen ist und wo sich dann die neue Software weigert, sich zu installieren, ich nicht mehr bezahlen kann zum Beispiel damit, dann verliert sie ja ihren Wert für mich.
Ja,
klar. Das ist genauso mit Autos, mit Konsumgütern und so weiter. Und dann, das ist halt, denke ich mal, ein wichtiger Treiber, auch unser eigenes Verhalten. Aber es muss auch ein Angebot geben. Ja. Das ich auch nutzen kann. Und da hilft, denke ich, auch ein bisschen Unterstützung durch Gesetzgeber, durch Transparenz auch. Also billig wäre auch im Sinne von Nachhaltigkeit, die positiv dastehen zu lassen, die es auch tatsächlich machen. Es ist super schwierig rauszufinden, wie lange sozusagen verlässliche Aussagen zu bekommen, wie nachhaltig mein Produkt aus der Sicht der Softwareunterstützung ist. Bei vielen Produkten ist das sehr, sehr schwierig.
Klar, definitiv. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass dann irgendwie Marketingmaterial erstellt wird und dann ein, zwei Jahre sieht es dann doch in der Realität ein bisschen anders aus, oder gerade wenn man irgendwie auf kleinere Unternehmen, die dann eventuell es nicht schaffen und Insolvenz anmelden müssen, dann keinen Support mehr liefern. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Gründe, aus denen das passieren kann.
Ja, und da muss man auch neue Geschäftsmodelle natürlich denken. Ne? Also wie belohnt man die das halt schaffen und wie... wenn man am Anfang das Geld abgibt, muss man sagen, wenn man am Anfang das Geld abgibt, sind nicht alle Firmen motiviert, es dann über die Zeit sozusagen, über die Lebenszeit einzusetzen, sondern nehmen es und machen sich dann auf den Weg. Ja.
Okay. Das heißt, du bist Fan von den Subscription-Modellen,
Ich bin Fans von, wo ich sozusagen einen Gegenwert für meine Subscription kriege, ja. Muss man sich das überlegen, ja. Ich bin nicht zwingend ein Fan von Subscriptions für Produkte, wo das keinen Mehrwert hat. Das muss man fair enough. Ja. Also für mein Geschirr würde ich jetzt keine Subscription machen wollen, wo da kein echter Gegenwert da ist. Aber man muss natürlich sagen, wo ich zum Beispiel sage, es muss auch eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Software auch stattfinden, das erwarte ich auch, denn muss man auch bereit sein zu sagen, ich gebe denen, die das kontinuierlich machen, die Möglichkeit, mich auch zu verlassen. Dann würde ich aber auch erwarten, dass es am Anfang günstiger ist, ja. Und ich das über die Zeit sozusagen zurückgebe. Und dass, wenn sie ihr Versprechen eingelöst haben, dass sie dann bei den Preisen sind, die ich zahle, wenn ich keine Subscription habe. Ne? Das ist halt ein Spannungsfeld, sage ich mal. Es muss am Ende, möchte ich neben der Nachhaltigkeit natürlich auch drauf gucken und sagen, ich möchte jetzt nicht das Zehnfache bezahlt haben, nur weil ich eine Subscription habe. Mhm. Also ich bin von werthaltigen Subscriptions, die richtigen Incentives für alle Beteiligten setzen, bin ich sehr, sehr überzeugt. Aber es ist nicht, man sieht nicht alle sind so am Markt.
Nee.
Aber ich verstehe es auch manchmal nicht. Wie auch immer, die Herausforderung ist halt, dass manche Hersteller gar nicht sich in der Lage sehen, zum Beispiel die Software aktuell zu halten. Die sagen, wir können es einfach nicht. Ne? Wir müssen jetzt diesen Weg gehen. Da ist dann das Angebot von uns zu sagen, guckt euch mal Product Line Engineering an, überlegt euch mal, wie das ist. Funktioniert ja schon. Das ist ja kein, wie gesagt, das ist ja der Nachweis, dass das auch geht. Den gibt es. Ne? Die Automobilhersteller, die Zulieferer, die jetzt auch sozusagen Software machen, setzen auf solche Prinzipien. Man hat es in Flugzeugen, in den verschiedensten Dingen drin, wo man es gar nicht erwartet. Und das kann man halt auch über andere Industrien, in anderen Industrien, in denen, wo ähnliche Herausforderungen da sind, auch so einsetzen. Ja, es erweitert sich der Horizont. Und früher hat man eben bei Product Line Engineering hauptsächlich daran gedacht, ich will möglichst viele neue Produkte machen. Und jetzt kann man sagen, aber eigentlich kann man eben das Gleiche auch dazu nutzen, möglichst viele Produkte gleichzeitig weiterzuentwickeln und im Sinne der Nachhaltigkeit. Und das ist auch wirtschaftlich. Und da haben beide Seiten was davon. Hoffentlich.
Definitiv. Es ist ja auch deutlich effizienter, das quasi die modularen Blöcken aufzubauen, die dann verwalten, wiederzuverwenden, weiterzuverwenden. Das ist ja eine größere Effizienzgewinn, oder?
Ist es eben nicht so einfach. Deswegen, wenn es so einfach wäre, würde es ja jeder einfach so machen. Ne? Ich habe,
klar.
Und das ist auch bei Lego und bei allem zu sehen, zusammensetzen ist ein Aufwand. Ja, etwas so zu machen, dass es in verschiedenen Kontexten auch wieder funktioniert, impliziert ein gewisses Maß an zusätzlicher Komplexität oder eben Vereinheitlichung, denn wenn ich was vereinheitliche, sage ich, was ist, wenn ich aber was doch ein bisschen anders machen will, das wird dann sehr aufwendig, also muss ich mir vorher überlegen, was ist der Spielraum, der Scope, den ich setze, da muss ich sorgfältiger arbeiten und muss dann gegebenenfalls eben halt auch nacharbeiten, das ist halt ein Prozess, ich weiß nicht am Anfang, was alles im Baukasten ist, das ist sozusagen ein Irrglaube, ne? Auch Lego weiß das im Übrigen nicht, deswegen gibt es ja auch regelmäßig neue Baukästen mit neuen Teilen, ja, passt das an, und genauso ist es natürlich auch, ich weiß ja nicht zum Beispiel, welche neuen tollen Funktionen auf den Markt kommen, und da haben wir jetzt ein super Beispiel, AI, vor 5 Jahren, nur in irgendwelchen sozusagen esoterischen Kreisen diskutiert, vielleicht ein bisschen für Bilderkennung und ein bisschen sozusagen hier so Sprachassistenz, aber den Funktionsumfang, den wir jetzt sozusagen in den letzten Monaten zur Verfügung haben und wo jeder sagt, ja, da wollen wir auch mit eine Teilhabe haben, den hat ja keiner, da hat nicht keiner nicht nachgedacht, aber da sieht man, dass das halt natürlich nochmal ein Schub ist auch und sagt, wie können wir das zugänglich machen. Interessanterweise gibt es hier eben halt auch Sachen, wo man sagt, da ist natürlich neue Hardware auch durchaus erforderlich, wenn ich bestimmte Dinge machen will. Das darf man nicht verhehlen. Ne? Energieeffizienz von AI-Algorithmen auf Standardprozessoren ist deutlich schlechter als auf spezialisierten Prozessoren. Und deswegen kommen die neuen Handys damit raus. Und da haben wir natürlich auch mal Disruption. Ja, und auch eine Product Line kann für alte Produkte nicht an jeder Stelle sozusagen funktionieren. Wenn ich sage, ich will diese Sachen haben und die haben auch einen Mehrwert, dann muss man auch sagen, okay, ich kann neue Produkte machen, die es haben, alte kann ich da eben nicht drauf bringen. Beziehungsweise der Aufwand wäre dann auch zu hoch und deswegen ist Nachhaltigkeit auch irgendwie immer ein Kompromiss, ne? Manchmal gibt es Dinge, die passieren, die ich dann eben nicht im Scope gehabt habe und die kann dann meine Productline vielleicht auch gar nicht sozusagen unterstützen. Für die, die keine Lust auf AI haben, funktioniert das Handy immer noch weiter so bisher.
Ja, klar.
Ja, oder es gibt andere Lösungen, ne? Wie das als Service ausgelagert zu haben, denn Internetverbindung, wenn ich die habe, kann ich das natürlich auslagern, habe ich aber einen Trade-off mit anderen wichtigen Dingen wie Privacy. Mhm. Ja, alles, es ist, wie auch immer, Wiederverwendung sollte man halt nicht als einfach nur einen Baukasten sehen, sondern den Baukasten immer wieder so zu halten, dass er auch weiter funktioniert, ist schon eine Herausforderung und ist definitiv komplexer als eine von den Instanzen zu bauen.
Verstehe, ja.
Aber die Falle, in die man tappt, ist, was ist, wenn ich eben weiß, dass ich 10, 20, 30, also die erste und die erste Mal und das zweite Mal eine Kopie und dann ein bisschen anpassen und dann so weiter, dann habe ich die alle separat. Das funktioniert noch. Es gibt aber irgendwann diesen, im Englischen, den, den Tipping Point, also die Stelle, wo das dann umkippt, wo die Komplexität oder der Aufwand, nicht die Komplexität des einzelnen Produktes, aber der Aufwand, der dadurch entsteht, dass ich die alle parallel voneinander unabhängig warten muss und weiterentwickeln muss, eben sich in von einem Vorteil, dass das einfach war, in den in einen Nachteil verwandelt, weil ich zu viele einfache Dinge machen muss, das wird dann auch zu viel. Und da lohnt sich dann Investment in einen systematischen Ansatz wie Product Line Engineering, der mir hilft, die Komplexität auf dem absolut sozusagen minimalen Niveau zu halten und nicht sich zu verlieren in, ich kann alles mit allem zusammenstellen. Ja, das ist, klingt gut, wie Lego, aber dann wird das Zusammenstellen immer schwieriger, das aktuell halten immer schwieriger. Ich muss halt den und Product Line Engineering versucht halt den als Ansatz klar zu definieren, was sind die Unterschiede, was sind die Gemeinsamkeiten ganz früh, ganz weit oben, ne, als Features und dann, wie wirkt sich das durch meine Kette aus? Statt halt zu sagen, oh, ich kann alles mit allem kombinieren und lass uns mal gucken, wie wir das dann zusammenschrauben. Ne, das, so funktioniert es nicht, sondern auch immer wieder den kompletten sozusagen Konstruktionsprozess von neuen Varianten möglichst effizient und wiederholbar zu machen und nicht nur darauf abstellt, möglichst viele Teile zu haben, die ich beliebig zusammenstecken kann. Das funktioniert eben auch. Die Komplexität, die Möglichkeiten, die ich habe, sind unendlich dann, aber die Komplexität überrollt mich auch irgendwann. Und das ist halt, das ist die zwingende Erkenntnis. Ein Baukasten ohne einen methodischen, konzeptionellen Ansatz, wie man die Komplexität unter Kontrolle hält, geht nicht. Alles einzeln bauen geht auch nicht. Und dazwischen steht Product Line Engineering. Und die Tools, die es auch möglich machen. Ne? Es ist eine konzeptionell ganz einfache Sache. Klar. Praktisch gesehen muss ich es aber eben Engineering, digitales Engineering, Software und Hardware im Übrigen, ist eben Softwarewerkzeuge zusammenbringen und möglichst wenig an der Hardware machen wollen. Ja. Möglichst spät, viel Simulation, also machen wir alles, aber ziemlich viel in Software. Deswegen funktionieren die Prinzipien von Product Line Engineering, die aus der Software kommen, eben auch im Digital Thread relativ gut.
Ja. Okay, danke dir, Danilo. Und wenn jetzt HörerInnen sagen, das wär für mein Unternehmen spannend, da haben wir einen Bedarf aktuell, betrachten wir das noch einzeln oder noch nicht so strukturiert, wie es sein könnte. Welche ersten Schritte auf das Thema zu würdest du empfehlen und wann kommt ihr ins Spiel? Wann kann man euch kontaktieren?
Ja, das ist eine gute Frage. Was sind die ersten Schritte? Man muss tatsächlich ein Verständnis entwickeln. Liegt meine Herausforderung darin, dass ich eben tatsächlich verschiedene ähnliche Produkte habe. Ne? Diese Erkenntnis muss ich machen. Und ist meine Herausforderung, dass ich überhaupt entwickeln kann, dann, also, das ist eine andere. Oder liegt es tatsächlich an der Komplexität des Zusammenbauens, des Verwaltens und zu viel, wiederholte Tätigkeiten. Wenn man diese Erkenntnis, dass das ein Problem im Unternehmen ist, das ist, glaube ich, das, was sich jeder selber sozusagen erarbeiten muss. Und dann ist der nächste Schritt eben zu sagen, immer die Frage, das Problem müssen doch auch andere schon mal gehabt haben. Mhm. Ja? Und dafür muss es doch Lösungen geben. Die Frage habe ich vor 25 Jahren gestellt und da gab es noch nichts, deswegen gibt es jetzt Pure Systems, aber ich sage mal so, jetzt gibt es Pure Systems, kommt sozusagen, man kann gerne bei uns auf unserem YouTube-Channel mal schauen, da gibt es sozusagen Videos, die auch versuchen nochmal den Problemraum zu skizzieren, sagen, ah, das passt zu mir, das sind meine Probleme, auch zu zeigen, wie das mit den einzelnen Engineering-Werkzeugen geht. Es gibt auch herstellerunabhängige Dinge, wo man hingehen kann, International Council of Systems Engineering in COSI und in Deutschland GFSE sind Organisationen, die sich damit beschäftigen. In der NCOSI gibt es halt eine Product Line Engineering Working Group, wo man sozusagen alles hat, wie wir Toolhersteller, Anwender, die sich austauschen. Wir treffen uns regelmäßig und haben auch Projekte sozusagen zusammen. Das ist durch mal Neutral Ground, an dem man, wo man sich treffen kann und ansonsten auch gerne bei uns anklopfen und sagen, ich hab da ein Problem, können wir nicht mal reden. Ne? Die Adresse ist immer noch puresystems.com. Wir haben als Bestandteil von PTC jetzt auch ganz andere Möglichkeiten, auch aufzuzeigen, wie das ganzheitlich geht. Also das ist ja für uns auch sehr spannend. Da kann man noch mehr erwarten.
Wunderbar, vielen Dank. Die von dir genannten Quellen werden wir auf jeden Fall alle verlinken. Und dann danke ich dir sehr für das Gespräch über Ökodesign, Product Line Engineering. Und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Gerne.
Das war das Gespräch mit Danilo. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniere jetzt den Podcast, damit wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Bis dahin, eine gute Zeit.